Jetzt? Jetzt. Oh gut. Man hat mir ein ausgeschaltetes Mikro gegeben. genau. Titel, Klarname, Pflicht, Euda, so damit wir so ein bisschen im Branding bleiben dieses Jahr. Der Untertitel, den ich euch ein bisschen vorenthalten habe, ist Ich habe Fragen, weil das ist so ein bisschen das Konzept. Ich wollte gern mit euch zusammen erarbeiten, was eigentlich das Problem oder die Probleme an Klarnamepflichten oder Klarnamenregelungen sein können. Als erstes stellt sich schon mal die Frage, worüber reden wir eigentlich? Klarnamepflichten werden sehr oft als Allheilmittel gegen Hass im Netz und alle möglichen anderen Sachen diskutiert. Genau das Konzept, wie es funktioniert, wenn ihr Fragen stellen wollt, Hand hoch und dann kommt auch noch von den Engeln, beziehungsweise wenn ihr Antworten geben wollt auf eine von meinen Fragen. Worüber wir reden oder worüber ihr mit euch reden möchtet, sind eben verschiedene Regelungen bezüglich Klarnamen, Pflichten. Worüber wir nicht unbedingt reden, sind die Gesetze dahinter. Da gibt es einen tollen Talk von der Easterhack dieses Jahr, die auch in Wien war, den könnt ihr auch im Nachhinein anschauen, beziehungsweise schätze ich mal, dass in Folge, wenn jetzt dann der Talk von der Ivona im Anschluss sein wird, im jahrespolitischen, netzpolitischen Jahresrückblick, dass es da auch aufkommen wird. Worüber ich eben schon reden möchte, sind plattformabhängige Regeln. Das heißt jetzt mal so die Frage ins Publikum, wo kennt ihr Klarnamenregelungen? Wo ist euch sowas schon einmal unterkommen, dass irgendjemand gesagt hat, hier, du musst deinen echten Namen angeben? Beim Finanzamt, okay. da vorne. Mein Lieblingsbeispiel.
Grazer Linux-Tage.
Genau, die Grazer Linux-Tage haben als Linux-Konferenz allen Anschluss eine Klarnamenpflicht. Ja, genau, wer hat noch? Facebook hat zum Beispiel auch eine. Genau, das ist das, was da gerade gesagt werden wollte. Entschuldigung. Vorne gibt es jetzt noch zwei Meldungen.
Airbnb.
Okay.
Zugtickets.
Ah, richtig, bei Zugtickets. Bei den Finanzämtern, die ganz am Anfang gefallen sind, könnte man ohne dazu sagen, so Sachen wie Universitäten.
Wenn ich gerade kurz was dazu sagen könnte, bei mir war es bei Facebook lange Zeit kein Problem, dass ich nur ein Pseudonym drin war, bis zu dem Tag, wo ich mit einem FPÖ-Politiker mal diskutiert habe.
Ah, interessant. Zufälle gibt's.
Ja, und da, seit damals wollten sie halt einen Scan von irgendeinem Identitätsnachweis. Ja.
Mhm. Genau, vorne nochmal.
Xing, PayPal.
Xing und PayPal. Es gibt auch so Confluence und solche Sachen, also das kommt dann später noch im Detail. Die Deutsche Gesellschaft für Informatik hat zum Beispiel zur internen Diskussion ein Confluence, das so irgendwie so öffentlich ist, das heißt, man kann sich auch die Diskussionen dann anschauen. Da herrscht auch eine Klarnamenpflicht. Die große Frage ist jetzt, warum machen diese Plattformen das eigentlich? Jede Menge verschiedene Gründe. Bei den Grazer Linux-Tage, die vorher erwähnt worden sind, war Zitat, man will sich davon distanzieren, eine Hacker-Konferenz zu sein, wo illegale Dinge passieren. Genau, eine Linux-Konferenz, die keine Hacker-Konferenz sein möchte. Eine Herstellung von Bezug, genau, das Publikum an Bezug zu den Sprecherinnen herstellen soll, geht nur über den Realnamen. Hi, Passcode steht bei mir in keinen Dokumenten.
Es gibt laufend das Argument, dass es irgendwas mit Urheberrechtsschutz zu tun hat. Wird genau. Zumindest von den Plattformen propagiert.
Ja, war auch ein Punkt bei den Linux-Tagen, dass man Urheberrechtsverstöße nur dann ahnden könne, wenn man den Dokumentennamen hat. sehr gern, wenn es um Gesetzesregelungen geht, Hass im Netz soll damit verringert werden. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eben aus dem Talk von Esti und Ivona von der Easterhack. Südkorea hat es mal durchgespielt. Bei denen hat das Ganze einen Effekt gehabt von 0,9% weniger Hassnachrichten im Netz. Das ist anekdotisch. Das ist quasi eine statistische Schwankungsbreite. Das hat quasi keinen Effekt gehabt. Nachvollziehbarkeit, eben das mit wer hat was wann gesagt, weil wenn Dinge aufgezeichnet werden, kann man das ja nicht nachvollziehen. Und genau. Und es posten eben trotzdem Leute, trotz Klarnamenpflicht, das hat man eben auch gesehen, posten Leute trotzdem illegale oder verhetzende Dinge. Ja?
Schwer, da mal so frech selber zu fragen, gibt es eigentlich oder kennst du irgendwelche Studien zum Thema, die sich das mal angeschaut haben? Tun diese Regeln eigentlich, was sie tun soll? Oder wird jemals bei irgendwas, wir brauchen das jetzt auf irgendwelche Studien verwiesen? Oder ist das so und so egal?
Da habe ich keine Studien dazu gefunden. Wie gesagt, also es gibt halt quasi die Erhebung. Dadurch, dass es halt die breite Durchsetzung oder die Gesetzesgrundlage mit einer Klarnamenpflicht im Großen und Ganzen nur mit Statistiken in Südkorea gibt, ist das halt Einzelfall. Und auf anderen Plattformen, wenn man sich das anschaut, dann wird es ja sehr oft nicht durchgängig durchgezogen, so eine Klarnamenpflicht. Das heißt, Facebook zum Beispiel setzt die Klarnamenpflicht dann sehr oft sehr spezifisch nur ein oder prüft diese Klarnamenpflicht dann sehr oft nur sehr spezifisch. Das heißt, wenn Namen zum Beispiel nicht in einer angloamerikanisch-eurozentristisches Bild passen. Das heißt, es geht dann sehr oft gegen also Gruppen, die dann sehr oft die Nachricht kriegen, so hey, dein Name ist nicht echt, was zum Geier ist mit dir? Gib uns einen Ausweis. Sind dann oft Drag Queens, Transpersonen und Native Americans oder halt Indigenous People. Weil mir fällt gerade kein Name ein, aber weil da halt Namen nicht in dieses Ding passen von Müller, Meyer, irgendwas. Und das war auch das Thema bei den Grazer Linux-Tagen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die sagen, man muss mit dem Realnamen hinter der Einreichung stehen. Und das ist halt bei manchen Leuten quasi noch gefuckt worden und bei anderen nicht. Und es steht tatsächlich im Konferenzsystem drinnen, dass man sich vorbehaltet, eventuell eine Identitätsprüfung zu machen. Womit wir dann schon bei der Frage sind, was sind eigentlich die Nebeneffekte von so Regelsets? Wen betrifft es? Haben wir gerade auch schon kurz angeschnitten. Und warum ist das problematisch? Das sind keine rhetorischen Fragen.
Es führt zu einem Zwangsouting von Transpersonen.
Mhm. Zum Beispiel, wenn dann der Name im Ausweisdokument nicht übereinstimmt mit dem, was man auf der Plattform angegeben hat. Ja.
Und gerade sehr viele Leute sich im Rahmen um den Schutz der Privatsphäre Sorgen machen, beziehungsweise auch in dem Bereich aktivistisch sind, haben ein Interesse daran, ihren Klarnamen nicht irgendwie bekannt geben zu müssen und die haltet man dann immer aus solchen Konferenzen durchaus auch dadurch fern.
Genau, ja. Also Whistleblowing zum Beispiel ist komplett verunmöglicht damit. Da ist in dem Talk auf der Easterhack zum Beispiel, wo es um die Klarnamenpflicht in Österreich gegangen ist, ist dann halt auch um das Standardforum gegangen, wo sehr oft Leute dann basierend auf den Berichten im Standard weitere Informationen hergeben können, weil man im Standardforum eben nicht den Klarnamen angeben muss und dadurch quasi die Geschichte eigentlich nur angereichert wird mit mehr Informationen. Wenn man dort eine Klarnamenpflicht einführen würde, dann wäre das nicht möglich oft einmal, gerade wenn es um Verstöße im Arbeitsrecht geht zum Beispiel.
Es ist auch insgesamt oft so, dass man nicht notwendigerweise die gesamte Identität mit allen Inhalten verbinden möchte. Oft will man gewisse Bereiche seines Lebens getrennt halten, sogar wenn nichts davon irgendwie verwerflich oder illegal ist.
Mhm. Genau. Mein Grund zum Beispiel bei den Grazer Linux-Tagen, so wie halt als Pascoda auftreten zu wollen, war, ich habe gewusst, dass es Aufzeichnungen geben wird und auf mediaccc.de dann halt mein Displayname dastehen wird. Und irgendwie macht es Sinn, wenn der Displayname immer dasselbe ist. Beziehungsweise schauen mir Leute immer komisch an, wenn ich mit meinem Realnamen auf einmal Dinge mache im Chaos, weil sie den nicht kennen. Nachvollziehbarkeit, so gesehen. Was dann auch noch die Frage ist, was für Message schickt das Ganze eigentlich, gerade wenn die Regeln nicht durchgängig angewendet werden oder sehr selektiv?
Ich hätte noch eine dumme Anmerkung zuvor eben zum Thema mit Identitäten, die man nicht verbinden will. Ich meine, im Sexarbeitsbereich ist das ja auch relativ stark. Und dann aber nochmal, wenn ich finde, gerade bei den Grazer Linux-Zeugen, denke ich mir, kann man sich auch von der anderen Seite anschauen. Warum ist das problematisch? Also ich bin jetzt nicht, ich will es nicht gemein sein, aber ich spreche den Grazer Linux-Tagen die Fähigkeit und das Recht, das Mandat ab Identitätsüberprüfungen durchzuführen. Das ist jetzt nicht so einfach. Ne? Das heißt, die Grazer Linux-Tage behalten sich also vor, Exekutivbeamte vor Ort zu haben, die dann eindeutig feststellen, dass das eine Person ist. So, also das ist ja auch für die Veranstaltung in Wahrheit eher anstrengend.
Ich habe keine Ahnung, wie sie das durchgezogen haben wollten. Oder haben wollen würden. Wollen würden, keine Ahnung. Was das Ganze natürlich macht, ist eine massive Gatekeeping-Angelegenheit, wenn es heißt, wir haben da die Möglichkeit, unsere Ausweise zu kontrollieren, dann wird es immer Leute geben, die nicht einreichen, eben Whistleblower, Transpersonen, Menschen, die wissen, dass Menschen, die halt Gründe haben, warum sie nicht diesen Namen benutzen wollen, werden dann tendenziell nicht einreichen. Das heißt, man hat dann, wenn das eben auf einer Konferenz ist oder auf irgendeiner anderen Plattform, hat man dann das Problem, dass immer dieselben Leute vortragen, dass neue Leute nicht reinkommen, weil ihnen halt die Street Cred fehlt, um die Ausweiskontrolle quasi abwenden zu können im Voraus. Und was halt dann auch noch die große Frage ist, was ist überhaupt ein Klarname? Wie viele Ebenen hat das Ding? Brauchen die nur meinen Vornamen und Nachnamen, wie ich es normalerweise benutze? Wollen sie alle Namen, die auf meiner Geburtsurkunde stehen? Wollen sie alle Namen, die in irgendwelchen anderen Ausweisdokumenten stehen? Wie viele von... einen Stammbaum? Wie weit geht es? Oh, eine...
Kann das System den Klarnamen überhaupt darstellen?
Das ist immer eine gute Frage, ja. Ob das Alphabet, das die Datenbank kann, quasi überhaupt alle Zeichen abbilden kann, die der Name beinhaltet.
Nicht nur das Encoding, sondern eben auch die Länge des Namens.
Mhm. Oh ja, da gibt es hervorragende Listen oder halt Aufzählungen im Internet. Misconceptions about Names, so alle haben einen, jede Person hat genau einen Vornamen, einen Nachnamen, nicht mehr, nicht weniger, der hat maximal so viel Zeichen. Man verwendet in allen Kontexten den gleichen Namen.
Je nachdem hat man auch das Problem, dass Vorname und Nachname umgekehrt dastehen, je nach Land, Sprache, was auch immer. Mhm. Sucht euch was aus.
Ich weiß nicht genau, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland kann man ihren Künstlernamen in Perso eintragen lassen.
Ist in Österreich nicht möglich. Ich habe mich da informiert.
Aber wir haben in Österreich, glaube ich, trotzdem Art Pseudonymfreiheit und ja. Du kannst mit deinem Pseudonym, wenn es ausreichend stark mit deiner Person verknüpft ist, Verträge eingehen.
Der Name ist in Österreich namensrechtlich geschützt, einfach durch Verwendung und ist eben dementsprechend auch tatsächlich rechtlich geschützt. Er kann nur nicht in Dokumenten eingetragen werden.
Ja. Das heißt also, auf meinem Speakers Agreement steht jetzt zum Beispiel tatsächlich Pascoda drauf und ich habe als Pascoda unterschrieben und es ist absolut rechtlich gar kein Problem, entgegen dem, was die Grazer Linux-Tage sagen. Dieses genau, was für
könnte noch ein Beispiel zum Thema, wo es problematisch werden kann. Man kann das deutsche Anwaltspostfach nennen, nicht, dass blöderweise nicht mit Umlauten umgehen kann. Das könnte eventuell so im deutschsprachigen Raum ein bisschen blöd sein mit Nachnamen, so hin und wieder mal. Ist das jetzt derselbe Name oder nicht, wenn mit Umlaut oder ohne? Und, also kann auch für Staaten offensichtlich problematisch sein, wenn man so...
Schwierig. Wer hätte erwarten können, dass da Umlaute in Namen auftauchen? Ein Nebeneffekt oder ein Effekt, der relativ selten passiert ist, wie wir gesagt haben, dass tatsächlich Hassnachrichten oder problematische Inhalte weniger werden würden. Das hat man ganz gut gesehen, eben bei der, also sieht man jeden Tag auf Facebook, aber zum Beispiel auch bei einer Diskussion, die Deutsche Gesellschaft für Informatik geführt hat zum Thema Frauenförderung und geschlechtergerechte Sprache. Da habe ich dann einen Link in den Slides, falls sich das jemand zu Gemüte führen möchte. Falls das nicht mehr öffentlich verfügbar ist, gibt es auch einen Link zu einem Twitter-Thread, wo es Screenshots gibt. Da ist dann, also bei dieser GI-Diskussion haben dann Leute unter Klarnamen Dinge gepostet, die entgegen der Leitlinien diverser Organisationen, bei denen sie Teil der Veranstaltung sind oder Teil der Organisation sind, verstoßen. Also Profs, die gegen de facto mit so einem Posting gegen den Frauenförderungsplan ihrer Uni agieren, Vortragende, die gegen die Frauenförderungsmaßnahmen einer Veranstaltung argumentieren, bei der sie eben vortragen oder in der Organisation sind, solche Sachen.
Aber auch in Österreich haben wir das gehabt mit dem Fall von Sigi Maurer.
Ja, genau. Der berühmte Craft-Bier-Typ. Wo es denn auch heißt, ja genau, man kann ja nicht sicher sein, dass sein unter Klarnamen geführtes Profil nur von ihm benutzt wird. Voll. Schönes Beispiel. Ich glaube, dass wir da am Sonntag noch ein bisschen was dazu hören werden. Ja. Im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man sagen, dass meistens so eine Ausweispflicht einfach nur da ist, weil Leute das Internet nicht ganz verstanden haben, oder? Oder halt generell gesellschaftliche Probleme nicht verstanden haben, weil an und für sich, glaube ich, ist ja die Idee da, ein soziales Problem zu lösen. Nämlich, dass Leute also es geht um Hassnachrichten meistens, jedenfalls in der Argumentation. Da hinten ist man.
Ich möchte nur kurz was zum letzten Slide sagen, wäre noch ein bisschen zu langsam. Warum es problematisch ist, wer versichert mir, wenn ich quasi soweit bin und einen Ausweis irgendwo hinschicken muss oder das mache, wer versichert mir, dass das auch wirklich sinnvoll aufgehoben wird? Wer sagt, dass es dort bleibt? Ist es verschlüsselt aufgehoben? Löschen das, wenn ich das möchte? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, es zieht einen Rattenschwanz von Problemen nach sich natürlich. Ich wollte es noch.
Allein die Übertragung von solchen Ausweisdokumenten ist dann natürlich die Frage, schicke ich das per E-Mail? Unverschlüsselt?
Ja, und ich würde das, was gerade gesagt wurde, noch erweitern. Nämlich selbst wenn jetzt Regelungsmechanismen da sind, die einen guten Schutz gewährleisten, wer sagt uns, dass es in 5 Jahren noch genauso funktioniert?
Absolut, ja. Vor allem. Da sind wir dann wieder bei dem Ding mit Encryption von jetzt kann man in x Jahren problemlos knacken in einer sinnvollen Zeit. Gesetzliche Rahmenbedingungen genauso, ja. Ändern sich dann. Dieses, genau, was passiert dann eigentlich mit meinen Daten? Weil auf dem Ausweisdokument steht natürlich mehr drauf als nur mein Name. Ja? Da ist dann eben auf einmal ein biometrisches Foto womöglich dabei, mein Geburtsort, mein Geburtsdatum, alle möglichen weiteren Daten, also die da auf einmal auch irgendwo rumliegen. Die haben dann die Daten. Können dann ja lustige Sachen damit anstellen.
Also das Problem fängt ja meiner Meinung nach schon ein bisschen früher an, und zwar wie wird überprüft oder wie überprüft die Plattform, der ich das jetzt übermittle, meine Daten, dass ich das tatsächlich bin, und wer haftet dann dafür in einem, sagen wir, strafrechtlichen Fall dafür, wenn das zum Beispiel eine Fälschung war. Ja? Also da tun sich 2 Fragen auf. Die erste ist die Identitätsfeststellung, der Überprüfung, und das zweite wäre die Haftung. Also das ist ja für die alles sehr, sehr weit, nicht?
Das heißt, wir wären da dann eigentlich beim Unterschied zwischen Validierung und Authentifizierung. Also es gibt diese Person, ist was anderes als diese Person ist die Person, die sie vorgibt zu sein. Voll, ja.
Und ist es ja nicht eigentlich ziemlich lustig in einem Staat, in dem es prinzipiell keine Ausweispflicht ständig gibt, aber im Internet haben wir die, weil aus Gründen oder so, nicht? Ich meine, das heißt, ich kann wohin gehen, ich kann in eine Bar gehen, ohne mich auszuweisen, ich kann aber nicht in beliebiges soziales Netzwerk gehen, ohne mich auszuweisen. Barschlägereien gibt es halt nicht in Österreich, das ist das Gute.
Stimmt, das ist ein schöner Punkt. Entgegen vieler anderslautender Meinungen haben wir in Österreich keine Ausweispflicht, jedenfalls für österreichische Staatsbürgerinnen und einzelne andere Spezialfälle.
Was ich noch sagen wollte, ist, in Wirklichkeit, man schafft sich ja auch damit Probleme, weil wenn ich jetzt damit Ausweisen herumhantiere, hantiere ich plötzlich mit Daten, die sehr relevant sind, mit der DSGVO zum Beispiel, wo ich eigentlich argumentieren muss, warum ich die brauche. Und das, wenn ich das jetzt korrekt mache, ist das auch Aufwand.
Ja, das stimmt. Im Fall von Konferenzen, die das eingefordert haben, hat man sich halt einen Grund heranargumentiert. Und dann darf man das ja quasi. Aber ja, voll. Das ist das, was vorher auch schon gesagt worden ist. Was passiert dann eigentlich mit den Daten? Werden die aufgehoben? Wenn ja, wie lange und wie? Und wenn sie zerstört werden, wie wollen die nachweisen, dass sie es zerstört haben? Wobei das ja sowieso dieses Ding ist mit der Löschung von Daten. So.
Ein Einwurf noch von mir. Es ist ja auch in Wirklichkeit eine Art der Vorratsdatenspeicherung, wenn man drüber nachdenkt. Also wir sammeln mal Daten, falls im Falle des Falles irgendwas passiert und das kann so sicher nicht ganz halten, denke ich mal. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie jetzt die Rechtsprechung zur Vorratsdatenspeicherung ist. Nicht?
Ja, das stimmt. Was dann nämlich auch ganz interessant ist, was machen die dann, wenn ich nächstes Jahr unter einem anderen Namen auftreten möchte? Voll. Und was eben bei der Easter Hack, bei dem Talk gesagt worden ist, so ist viele von den Sachen, die vorgeschoben werden als Gründe für die Ausweispflicht im Netz, sind ja eigentlich, man will ein soziales Problem lösen. Leute führen sich nicht schön auf im Internet. Ja? Hassnachrichten auf Facebook und sowas. Und dann probiert man Technik drüber zum Stülpen. Oder Gesetze drüber, also man probiert Technik drüber zum Stülpen. Und da ist dann halt auch die Frage, funktioniert das? Was gibt es für andere Möglichkeiten, dass man das lösen kann? Wäre auch noch ein Punkt, den ich dann eigentlich ganz gern so. Wir kennen wahrscheinlich alle die Netiquette. Funktioniert die? Funktioniert die nicht? So halb. Da finde ich es dann auch immer wieder ganz spannend, wenn es eben so interne Guidelines gäbe, was ist Hass, also was sind Hassnachrichten, was nicht. Ist halt auch wieder dieses selektive Umsetzen oder Urheberrecht, das auch ganz gern vorgeschoben wird als Grund. Schaut man jetzt genauer drauf oder macht man es nicht? Da ist dann halt auch wieder so die Frage, wessen Rechte sind eigentlich die durchgesetzt werden, die durchgedrückt werden, weil Hass gegen, pardon my French, alte weiße Männer ist sehr schnell Hass. Oder Kritik an alten weißen Männern ist sehr schnell Hass. Aber Hassnachrichten an Menschen, die nicht alte weiße Männer sind, gilt maximal als so ein bisschen Kritik und man soll sich nicht so haben. Also da ist dann halt auch wieder die Frage, für wen gelten welche Regeln? Analog zu wessen Ausweise werden eigentlich kontrolliert? Auf Konferenzen, an Bahnhöfen, auf der Straße? Eine Frage?
Kommentar? Ein Kommentar genau zu dem Thema mit, da gab es ja, ich habe ihren Namen vergessen, es war eine deutsche Berliner Grünen-Politikerin, oder? Wo das Gericht beschlossen hat, wie war das? Drecksfotze ist Teil einer inhaltsgeführten Diskussion, das ist nicht strafbar und Stück Scheiße. Das ist okay, das kann man sagen.
Aber Deutschland, du misst, darf man nicht.
Genau, ja. Das ist so zum Thema, wen trifft das dann und wo wird das ausgelegt?
Genau. Auch die in Österreich bekannten die milieubedingten Unmutsäußerungen oder milieu irgendwie bezogenen Unmutsäußerungen, sowas in die Richtung. Aber Hauptsache nicht Euder sagen dürfen zu einem Kieberer. Lösungsvorschläge? Anyone?
Ja, es gibt ja Forensysteme, also ich sage mal beispielsweise das Fairphone-Forum. Da gibt es ein Stufensystem und du beginnst irgendwie als Anfänger mit relativ wenig Rechten. Du darfst nur ein Foto posten und noch keine externen Links. Und je nachdem, wie viele Leute deine Beiträge liken, und man kriegt relativ schnell Likes, wenn man irgendwas Sinnvolles sagt, darf man dann auch mehrere Fotos posten. Und es gibt dort auch eine Moderation. Es werden Leute ab einem gewissen Punkt zu Admins befördert. Und wenn Leute dort Blödsinn machen, dann fliegen sie halt raus.
Okay, das heißt, das wäre eigentlich so wie sage ich das jetzt? Ist das dann so eine Art Trust? Na, warte mal. So ein bisschen Karma entwickeln, oder?
Systeme funktionieren in die eine wie in die andere Richtung. Man muss sie einfach mit positivem wie mit negativem Karma umsetzen. Sie funktionieren aber nur für, ich sage mal, begrenzte Gruppen und Communities. Ja. Also im großen Stil, wenn wir an Facebook oder Twitter denken, wird das nicht funktionieren, weil das skaliert nicht. Also das kann man nicht mehr moderieren, das kann man nicht mehr bewerten und man verzeiht mir den Ausdruck, es gibt zu viele Idioten. Also in den Netzwerken inzwischen leider.
Zu viele Leute, die einfach explizit Hass verbreiten wollen, eigentlich so gesehen. Also in begrenztem Umfeld kenne ich selber auch aus einem Uni-Kontext und da funktioniert das eigentlich auch recht gut, dass sich die Leute quasi gegenseitig Feedback geben, ob das jetzt eine sinnvolle Interaktion war oder eine gute Interaktion war oder nicht. Und das pendelt sich dann eigentlich auch recht gut ein. Also es dauert am Anfang ein bisschen, vor allem weil es in dem Fall halt auch viel um Feedback und Kritik geht und manche Leute mit Kritik nicht umgehen können. Aber es pendelt sich dann ein, ja.
Ja, ich glaube, die Diskussion geht zwar in die richtige Richtung, der Lösungsansatz ist aber wesentlich weiter oben anzusetzen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Erster Punkt steht in der EU-Charta, ist also bei uns Verfassungsrecht. Und darüber hinaus gibt es den Satz, der heißt, jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Mhm. Das wäre eigentlich die Aufgabe für die Legislative, das umzusetzen. In welcher Form, darüber kann man diskutieren. Aber ich glaube, das soziale Problem, das wir lösen müssen, ist, dass wir eigentlich einfordern müssen, dass unsere Grundrechte gewahrt werden, wobei diese Schutzbehauptung Sicherheitserfordernis ursprünglich historisch kommt aus der Sicherheit gegenüber Übergriffen des Staates. Mhm. In der Zwischenzeit wissen wir, dass dieses Sicherheitsbedürfnis auch gegenüber Übergriffen durch große Unternehmen, Konzerne und Ähnliches passieren muss, weil das, womit Facebook und Ähnliche Geld verdienen, sind genau diese Übergriffe über diese Schutz- und Sicherheitsbedürfnisse, die uns rechtlich zustehen. Und das müssen wir einfordern und da müssen wir den politischen Druck erhöhen.
Ja, voll. Wo man da halt bei der legislativen das Problem haben, die verstehen meistens das Internet nicht. Aber da muss man halt dann auch im Endeffekt versuchen, Wissen da wirklich lobbymäßig einzugreifen, was aus dem CCC raus immer wieder versucht wird, denn in der Politik zu erklären, wie Internet und Online eigentlich funktionieren. Nicht so einfach, manche sind da sehr beratungsresistent, siehe zum Beispiel das Arbeitsmarktservice in Österreich, wo jetzt nicht unbedingt der CCC, aber halt jede Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich dem guten Herrn Kopf mehrfach versucht haben zu erklären, warum der AMS-Algorithmus keine gute Idee ist und er bleibt sehr standhaft und weigert sich zu erkennen, warum.
Also ich glaube, dem Thema Hass im Netz sollte man einfach auch ein bisschen anders begegnen, auch auf juristischer Ebene. Also ich denke mal, es wäre sinnvoll, endlich einmal eigene Staatsanwälte zu installieren, denen man nicht, wie bei der Sigi zum Beispiel das der Fall war, erklären muss, was der Unterschied zwischen einem Facebook-Profil und einer Facebook-Seite ist, damit die einmal die Sachlage verstehen. Das wäre halt schon super, weil man da halt nicht von null anfangen muss. Ja? Also alleine das, glaube ich, würde schon sehr viel helfen, weil ich meine, die sind eh überlastet, Ende nie. Mhm. Und natürlich sind das Lappalien für sie in Wirklichkeit. Ja? Aber halt nur, weil der Ernst der Lage bei vielen dieser Fälle einfach nicht bewusst ist denen. Ja? Und ich glaube, dass man das mit sowas ein bisschen... wie soll ich sagen, den Wind aus dem Segel nehmen könnte. Wenn die Leute auch das Gefühl hätten, scheiße, wenn ich da jetzt was Blödes sage, dann hat das tatsächlich Konsequenzen. Ja. Ne?
Ich glaube, dass da viel einfach nur die Meinung vorherrscht hier, es gibt die virtuelle, digitale Welt und dann gibt es das echte Leben und dass es tatsächlich disjunkt wäre und dass das eine keine Auswirkungen auf das andere hat. Also so dieses klassische, ja, das schreibt ja nur jemand im Internet, schalt halt einen Computer aus und das passt schon. Das ist, glaube ich, genau das. Und was mir da auch einfällt beim Fall von der Sigi Maurer, war ja dann auch die Diskussion, ob 5 verschiedene IP-Adressen bedeuten, dass da 5 verschiedene Geräte eingeloggt waren. Okay. Tut es euch nicht weh beim Facepalmen, bitte.
Ja, ich glaube, wir müssen auch der Jurisdiktion klar machen, dass es einen Unterschied macht zwischen dem gesprochenen Wort und dem digitalen, also damit reproduzierbaren Wort und der Publikation, weil das, was ich am Stammtisch von mir geben kann oder wenn ich den Herbert vor mir beleidige, dann ist es ein Problem, das ist weg, wenn das Wort gesprochen ist, spätestens wenn wir auseinandergehen, egal in welcher Art und Weise.
Außer
in
dem Moment, hat wegfilmt und auf Facebook gestellt.
In dem Moment, wo die gleiche Beleidigung digital abgelegt wird, ist sie publiziert, reproduzierbar und damit einer Veröffentlichung gleichzusetzen und muss daher diesem Recht unterliegen und nicht dem Recht, wo ich sagen kann, die Schweinereien, die am Stammtisch passieren, sind arg genug, aber sie passieren am Stammtisch in einem sehr eingeschränkten Kreis. Alles das, was ich digital veröffentliche, ist weltweit verfügbar, reproduzierbar und erlischt nicht.
Also die Option von Screenshots in Telegram-Gruppen oder was weiß ich was für Gruppen, die bisher nicht die Gruppengröße erreicht haben, um tatsächlich öffentlich zu gelten, würden da dann in dem Fall auch reinfallen. Oh mein Gott, man kann Screenshots anfertigen. Mindblowing.
Ich glaube, es ist auch ein sehr soziales Problem, weil die Leute von ihrer Peer Group keine Konsequenzen zu erwarten haben, wenn sie sowas von sich geben. Ja. Wenn nach jedem Hassposting jemand, der Person, die das geschrieben hat, wichtig ist, kommt und sagt, hey, das war nicht in Ordnung, ja, wird sich das schnell ändern. Das passiert aber nicht.
Vermutlich, ja. Das heißt, da wär auch dann so ein bisschen eine Courage-Frage. Zivilcourage.
Ich glaube nicht, dass man das dann, also um bei der Stammtischdiskussion zu bleiben, so trennen kann, weil was sind geschlossene Facebook-Gruppen? Laufen die als Stammtischdiskussion, weil die sind geschlossen? Oder laufen, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppen mit unter 50 Mitgliedern als geschlossen und Stammtischdiskussion oder nicht? Oder sind die jetzt öffentlich zu bewerten? Ich würde da nicht rennen.
In Österreich gibt es eine relativ klare Definition, ab was für eine Gruppengröße eine Öffentlichkeit gegeben ist. Wir sind sehr ordnungsliebende Menschen.
Das wurde jetzt eh quasi vorausgegriffen. Ich wollte auch sagen, Erweiterung vom Stammtisch sind ja auch im Prinzip Facebook-Gruppen, weil das ist nichts anderes als ein Stammtisch, nur digital. Und man muss nicht rausgehen, um es zu benutzen. Und ich wollte noch sagen, zum Thema Screenshots, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, sind irgendwelche Screenshots vor Gericht ja scheinbar zulässig. Man kann da ja scheinbar in Sekunden fälschen und das fällt auch niemandem auf, weil eh niemand das Internet versteht. Und das ist ja noch ein anderes Problem, das so angekratzt wurde, glaube ich, bei uns in Österreich. Aber vielleicht hören wir da am Sonntag auch von der Sigi Maurer mehr.
Ich denke mir schon auch ganz abgesehen von den legislativen Problemen, die wir haben und exekutiven Problemen, das ist auch das, ich meine, das war ein bisschen vorher im Talk von Walter Kaban im Endeffekt diese Idee mit, dass wir eh auch alle wissen, diese Geschichte mit den Bubbles, die halt immer stärker werden und eben auch das mit dem, die Peer Group findet das auch total super, so dieses. Ich glaube schon, dass einer der Lösungsansätze einfach auch für sich selber ist, ganz banal, man muss mit anderen Leuten reden. Auf keinen Fall jetzt mit komplett es gibt Gruppen, mit denen will man ganz klar nicht reden, aber zumindest mit Gruppen, die andere Standpunkte vertreten und einfach so, ich glaube, das ist schon noch ein relevanter Punkt, so einfach dieses, dass man wieder generell eine breitere Diskussionskultur gibt und Leute einfach miteinander reden können, ohne sich instant zu beleidigen, auch wenn sie relativ weit auseinanderliegende Meinungen haben. Ja, es gibt Gruppen, bei denen ist das völlig sinnlos, da braucht man das gar nicht probieren. Aber ich glaube, es gibt auch Gruppen, mit denen wäre das sinnvoll. Mhm. Und das verschwindet halt über das ganze Social-Media-Zeug mit, nö, du siehst immer, du kriegst immer nur, ja, das ist positiv, das mach nochmal, das wird positiv bewertet, das mach nochmal, bla bla. Und du kriegst nie Gegenmeinungen. Mhm. Ich glaube, das verschlimmert halt das Problem auf, wie es gibt doch Gegenmeinungen nochmal schlimmer.
Ich glaube, was auch ein Punkt ist, ist, dass viele Dinge als Meinung gelten, die halt nicht okay sind. Also so gerade so Dinge wie, keine Ahnung, ich reproduziere solche Sachen einfach unglaublich ungern. Also es gibt halt einfach Aussagen, die sind keine Meinung, die sind einfach nur Scheiße. Und das ist halt eine Feststellung, die viele Leute nicht machen. Also es gibt da nochmal einen Kommentar dazu.
Ja, was gemeint hat, die Algorithmen, mit der Facebook Informationen dir anzeigt, das zeigt dir ja gar nicht mal mehr alles an, von den Leuten, mit denen du befreundet bist, sondern eigentlich nur mehr die Informationen, wo Facebook davon ausgeht, dass du dich dafür interessierst. Und wenn jetzt irgendwer Scheiße labert und das im Algorithmus halt dann erkannt wird, wird dir das gar nicht angezeigt und du kannst dann, selbst wenn du mit der Person befreundet bist, da gar nicht mehr zurückreden und denen sagen, dass das eigentlich nicht so okay ist.
Die Möglichkeit zum Kontern fehlt womöglich. Ja.
Also die Echo-Bubble wird dadurch ganz, ganz massiv verstärkt.
Mhm. So ein doofes Beispiel im Endeffekt für das, was ich meine, oder zumindest denke ungefähr zu meinen, aus der näheren Vergangenheit. Wenn ich mich recht erinnere, gab es vor kurzem diesen Fall mit, ein Politiker einer gewissen Partei hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass unsere Kinder nach Wien ziehen und dann alle grün wählen. Aber das ist halt genauso dieser Punkt mit, die sind dann plötzlich, obwohl die so aufgewachsen sind und quasi eine gewisse Indoktrination erfahren haben und sicher Meinungen haben, die jetzt aus unserer Sicht einfach nur scheiße sind, wenn die quasi damit konfrontiert werden und sich plötzlich damit ernsthaft sinnvoll vielleicht eben mal über ein Semester oder zwei auseinandersetzen müssen, stellen die plötzlich fest, warte mal, das ist vielleicht gar nicht so geil, was ich da mein Leben lang geglaubt habe. Also deshalb glaube ich halt, dass es in vielen Fällen ist sowas durchaus, wenn man da, und die, aber diese Art von, die nach Wien ziehen, gibt es halt in Facebook nicht. Ne? So, nach Wien ziehen ist schon eigentlich doof, dass das nötig ist, gesamtgesellschaftlich gesehen. Aber
vor allem, wer zieht dann wieder zurück?
Genau, das kommt dann auch wieder dazu. Aber ich glaube, so diese Art von Mechanismus halt, wenn du damit konfrontiert bist, glaube ich, sind doch gar nicht so wenige Leute können über lang gehegte Meinungen reflektieren und feststellen, ist gar nicht so cool.
Ich habe sehr oft den Eindruck, dass bei diesem Themenbereich zwei Aspekte betrachtet werden, nämlich der juristische, also Bestrafung, Interessensausgleich, Dinge sind erlaubt oder verboten, und auf der zweiten Ebene so die IT-Realisierungsecke, die versucht irgendwie technisch gruppendynamische Probleme zu lösen, was nett ist und was man ein bisschen tun kann, wie das eben im mit Belohnungssystemen, Stack Exchange Network kennt man das auch irgendwie mit Gut- und Schlechtbewertung zu lösen. Was mir sehr oft abgeht, ist der Aspekt, oder ich denke mal, es sollten mehr Menschen eingebunden werden, die aus dem Bereich Psychologie, Hirnforschung, Verhaltensforschung kommen, die vielleicht gute Ideen haben, wie man sinnvolle Nudges setzen kann, um die Menschen in die richtige Richtung zu schubsen eben. Ohne dass es jetzt gleich strafrechtlich wird, ohne dass es jetzt gleich irgendwie kompliziert und aufwendig wird und nicht zu sehr technisch.
Was ich noch sagen wollte, weil du eben auch angesprochen hast, so mit, wo ist jetzt die Grenze? Ist das jetzt eine Meinung, die man äußern darf? Ist es jetzt einfach nur Scheiße labern? Das fängt natürlich viel früher an, als es rechtlich problematisch wird. Und ich glaube auch nicht, dass man alle von diesen Meinungen rechtlich verbieten kann, weil dann kommen wir ganz schnell in Probleme mit der freien Meinungsäußerung. Und da sind wir bei dem Problem, und da rennen wir halt dann wirklich in Probleme rein mit den Filterbubbles, wenn die Leute kein Feedback mehr kriegen. Weil das ist das, wo man halt als Gesellschaft, wo man halt als Person auch einfach Feedback geben muss. Leute, so nicht. Mhm. Du magst zwar rechtlich das sagen dürfen,
die Grenze ist das,
aber lass das.
Ja, genau. Das ist dann das, was so ganz gern durch die Welt flattert. Wir haben noch 5 Minuten, nur das... Ja.
Darf ich vielleicht noch 2 Sätze anbringen? Das eine ist die Frage der Beteiligung an dieser Diskussion von Psychologinnen und Psychologen. Es ist erfolgt. Wir hatten zu Beginn der Privacy Week einen Vortrag zu genau dem Thema. Daraus habe ich mitgenommen, dass eigentlich es 2 unterschiedliche Arten gibt, unser Gehirn in Anspruch zu nehmen. Das ist das sogenannte schnelle Denken. Kahnemann hat dann dafür irgendeinen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, weil er das ausführlich beschrieben hat. Aber das ist das schnelle Denken, das Wiedererkennen von Mustern und ähnlichen Dingen, die eigentlich keine Anstrengung erfordern, sondern ganz geschwind vorbeigehen und wir stimmen zu. Die andere Art ist das langsame Denken. Das erfordert, dass wir nachdenken. Ja, beginnt angefangen mit Multiplizieren oder ähnliche Dinge. Geht weiter, wenn wir sagen, wir nehmen zu etwas Stellung und schreiben dazu, das ist ein Chaos. Das ist etwas, was Energie erfordert und daher natürlich schwieriger ist und wesentlich weniger gern in Anspruch genommen wird. Und unsere Tendenz zu verflachen, nämlich diesen geschwinden Erfolgen nachzulaufen, egal ob das das Kommerzfernsehen ist, ob das die kleinformatigen, kleingeistigen, zeitungsähnlichen Produkte sind, ist natürlich etwas, was in der Gesellschaft enorm monetarisiert wird.
Ja, genau.
Das ist aus Sicht der Psychologen dazu zu sagen. Und vielleicht noch ein zweiter ganz wesentlicher Satz. Das Recht auf Meinungsfreiheit beinhaltet nicht das Recht auf Herabwürdigung, Beleidigung, auf Lüge und ähnliche Dinge. Und dort, wo die Dinge dann womöglich gesellschaftsschädigend werden, gehört es schon gar nicht zur Meinungsfreiheit.
Was ich dann immer ganz gern sage, wenn Leute mir ankommen mit aber freie Meinungsäußerung, sage ich, das ist rekursiv anwendbar. Ja? Du darfst deine Meinung äußern, aber ich darf genauso gut sagen, dass ich der Meinung bin, dass deine Meinung scheiße ist. Und ich muss dir nicht unbedingt zuhören, du musst mir nicht unbedingt zuhören, ich muss dir nicht folgen, du musst mir nicht folgen, wenn es dir nicht passt. Aber das ist dann halt auch wieder relativ. Was mir für diesen Slot jetzt eigentlich am wichtigsten war, war eigentlich auch dieser Punkt, dass wir darüber reden, dass viele verschiedene Gruppen eigentlich, die sehr oft vergessen werden oder explizit ausgeschlossen werden sollen, also wer eigentlich so aller betroffen ist. Ich hoffe, dass das bei euch halbwegs ankommen ist, so das Gefühl. danke für die Diskussion, hat viel Spaß gemacht. Ich stehe dann auch sehr gern noch für Rants über Klarnamepflichten bei Linux-Konferenzen zur Verfügung und auch zu anderen Themen. Dankeschön. Ah ja. Ich habe links versprochen.
So, danke für diesen Vortrag, unter Anführungszeichen. Soweit ich informiert bin, ist jetzt Pause bis Punkt, glaube ich. Und bis später.